DW Menschen und Märkte.
Die Baubranche zwischen Auftragsboom und Rohstoffengpässen. Außerdem eine Zwischenbilanz beim Rennen um den Corona-Impfstoff. Und wenn der Stuhlgang echtes Geld einspielt, ein Südkoreaner erfindet eine nachhaltige Toilette. Das und mehr sind die Themen in Menschen und Märkte, dem Wirtschaftspodcast der DW. Ich bin Nicolas Martin und grüße Sie aus dem Homeoffice. Schön, dass Sie uns zuhören. Holz, Metalle, Kunststoffe. Viele Rohstoffe sind mittlerweile knapp. Gestern haben wir hier im Podcast darüber gesprochen. Die Gründe sind vor allem die Unberechenbarkeit der Corona-Pandemie. Hinzu kommt nun noch verstärkt die Unberechenbarkeit des Klimawandels. So gehen die Schäden durch die Flutkatastrophe in Deutschland in die Milliarden. Doch ist die Bauwirtschaft für den Wiederaufbau gewappnet? Bibiana Barth ist dem nachgegangen.
Trinkwasserleitungen, Gasheizkessel, Warmwasserboiler. All das ist gerade knapp, sagt Klaus Staudt. Er ist Geschäftsführer eines Heizungs- und Sanitärunternehmens bei Karlsruhe. Dabei sind seine Auftragsbücher gerade gut gefüllt. Noch kommt er, dank seiner guten Beziehungen, an Material ran. Doch die Flutkatastrophe hat die Probleme verschärft.
Ich merke, dass ich heute Morgen ein Gespräch geführt habe, wo die Hersteller sagen, wir müssen jetzt die Flutopfer zuerst bedienen. Und da gebe ich einfach recht. Ja, das ist ja klar. Also es gibt jetzt auch eine Materialverknappung, eine kurzfristige, bis alle Flutopfer und Flutgeschädigten materialtechnisch versorgt sind.
Dass es knapp ist beim Baumaterial, das hat schon lange vor der Flutkatastrophe begonnen. Der Bauboom, die durch Corona immer noch gestörten Lieferketten, all das macht sich hier bemerkbar. Hinzu kommt, dass viele Betriebe gerade viel horten. Zu viel. Dabei scheint sich der Rohstoffmarkt wieder zu entspannen. Der Holzpreis ist nach dem Rekordhoch im Mai nun wieder gesunken. Auch beim Stahl wurde weltweit die Produktion hochgefahren. Kritisch bleibt der Kunststoffpreis, weiß Felix Paklepper, Hauptgeschäftsführer beim Zentralverband Deutsches Baugewerbe.
Also die Kunststoffrohre werden das Klopapier des Sommers 21 sein. Das muss man leider klar sehen. Und natürlich ist diese Hamsterkäufe, die einzelne Firmen machen, auch nicht dazu angereicht, den Preis schnell wieder zu normalisieren, sondern das führt natürlich nochmal zu einer künstlich angereizten Nachfrage. Und wenn die natürlich sich jetzt mit Kunststoffrohren und Plastikprodukten jetzt die Lager voll machen, dann führt das natürlich nicht dazu, dass der Preis sich schnell beruhigt.
Ein weiteres Problem: Die Baufirmen sind gerade im Dauereinsatz und fehlen für die in den Katastrophengebieten so dringend benötigten Aufbauarbeiten. Vor allem der Wohnungsbau sei kaum zu bewältigen, meint Hauptgeschäftsführer Paklepper. Er sieht sogar den Staat in der Pflicht.
Hier wird der Bund gemeinsam mit den Ländern und Kommunen aus unserer Sicht über eine Art Umschichtung von Aufträgen nachdenken müssen. Denn ich glaube nicht, dass ein privater Bauherr, der jetzt zum Beispiel eine Baufirma bei sich im Haus bauen hat, energetische Sanierung, Dachsanierung, was auch immer, der Baufirma sagen wird, komm nächstes Jahr wieder und geh jetzt erstmal nach Ahrweiler.
Profiteure des Baubooms sind auch deutsche Konzerne. Der Aktienkurs des Baustoffherstellers Heidelberg Zement stieg binnen eines Jahres um 42%, der des Maschinen- und Anlagenbauers Dürr sogar um fast 66%. Dürr profitierte besonders von der hohen Nachfrage nach Holzverarbeitungsmaschinen. Nicht ganz überzeugen kann der Essener Baukonzern Hochtief. Er legte heute eine Halbjahresbilanz vor. Der um Sondereffekte bereinigte Konzerngewinn zog um 36% im Vergleich zum Vorjahr an. Die Auftragsbücher gut gefüllt, der Aktienkurs dennoch im Minus. Insgesamt zeigt sich die Baubranche aber wieder etwas optimistischer, so Clemens Fuest, Präsident des Münchner IFO-Instituts.
In der Bauindustrie sagen uns ungefähr 40% der Firmen, sie haben diese Probleme bei der Lieferung von Rohstoffen, bei Holz und so weiter. Und diese Zahl ist jetzt zumindest nicht gestiegen.
Insgesamt geht das Bauhauptgewerbe davon aus, das Vorjahresniveau von 145 Milliarden Euro Umsatz auch in diesem Jahr zu erreichen.
Bibiana Barth berichtete. Das Rennen um den Impfstoff war lange das zentrale Thema. Jetzt gibt es den Impfstoff schon seit Ende 2020 und deshalb ziehen wir heute eine kleine wirtschaftliche Zwischenbilanz. Mittlerweile sind in vielen westlichen Ländern fast die Hälfte der Bevölkerung zweimal geimpft. Von den vielen Unternehmen, die am Rennen teilgenommen haben, konnten sich bisher vor allem AstraZeneca, BioNTech gemeinsam mit Pfizer und Moderna durchsetzen. Aber ist das Rennen nun entschieden? Darüber spreche ich jetzt mit Timo Kirschner. Er ist Analyst bei der Landesbank Baden-Württemberg und dort für den Bereich Pharma zuständig. Herr Kirschner, ist das Rennen um den Impfstoff gelaufen?
Im Prinzip ja. Es ist wie in anderen Bereichen auch von der Pharmaindustrie. Das Einzige, was hier noch eine Rolle spielt, ist, dass der Impfstoff ein knappes Gut ist. Normalerweise ist es immer so, dass der Erste, der sein Produkt auf den Markt bringt, sich den größten Marktanteil erobert. Das wäre hier im Falle von den Corona-Impfstoffen, wäre das eben die Kooperation aus BioNTech und Pfizer gewesen. Es ist jetzt so gewesen, dass wir natürlich eine unheimliche Nachfrage nach Impfstoff hatten und es daher nicht zu einer vollen Befriedigung dieser Nachfrage kommen konnte, weshalb natürlich weitere Wettbewerber in das Feld einsteigen konnten und auch noch können.
BioNTech, Moderna und AstraZeneca haben alle ihre Aktienkurse auch stark ausgebaut. Moderna und BioNTech, die sind ja quasi als kleine Pharma-Startups ins Rennen gegangen, könnte man fast sagen, haben sogar ihre Kurse vervielfacht. Gibt es denn etwas, was diese Unternehmen jetzt noch zurückwerfen könnte?
Also der Impfstoff würde ich als Anschubfinanzierung betrachten. Das hat sie in eine sehr gute Position gebracht, in eine außergewöhnliche Position, weil sie damit eben Umsätze erzielen und sie haben ja diese neue Technologie der mRNA auf den Weg gebracht und die bietet natürlich jenseits der Impfstoffapplikation noch viele Möglichkeiten, beispielsweise in der Krebsbekämpfung oder Impfung gegen Krebs. Insofern können jetzt diese Unternehmen in der glücklichen Lage, aufgrund der Gewinne, die sie mit den Impfstoffen erzielen, ihre weitere Forschung relativ unabhängig von weiteren Kapitalflüssen voranzutreiben.
Die mRNA-Impfstoffe sind ja salonfähig geworden durch die Pandemie. BioNTech hat jetzt ja auch einen Malaria-Impfstoff entwickelt auf mRNA-Technologie. Für wie zukunftsfähig schätzen Sie dieses Marktsegment bzw. die Technologie ein?
Also die mRNA, da die ja so gut verträglich ist, zumindest mal, was wir alles von der Corona-Impfung wissen, wird natürlich den Impfstoffmarkt revolutionieren, weil vor allen Dingen, es geht sehr schnell. Man kann die Impfstoffe auch in relativ kurzer Zeit wieder anpassen. Und daher scheint sie im Moment überlegen zu sein gegenüber den alten Technologien.
Anpassung ist das Stichwort. Die Delta-Variante ist ja gerade das Damoklesschwert, was so ein bisschen über uns sich befindet. Es fehlen noch zuverlässige Daten, aber es deutet so ein bisschen in die Richtung, dass die aktuellen Impfstoffe nicht mehr so wirksam sind wie zuvor. Eröffnet das sozusagen neue Felder für neue Kandidaten im Rennen um den Impfstoff?
Das eröffnet natürlich die Möglichkeit, aber noch ist die Delta-Variante zumindest im Falle von BioNTech und Pfizer gut abgedeckt. Es gibt nur wenige Impfdurchbrüche. Insofern sehe ich jetzt persönlich noch nicht so den hohen Bedarf, dass wir da unbedingt einen neuen Impfstoff benötigen. Sicherlich wird man aber, wenn man den Impfstoff anpasst, also wenn es eine Evolution des Impfstoffes gibt, wird man natürlich versuchen, die Varianten dabei mit abzudecken. Aber die absolute Notwendigkeit sehe ich zumindest im Augenblick noch nicht.
Aber im Hintergrund wird schon getüftelt, gehe ich von aus.
Genau, ja.
Und wie viele Chancen hat da jetzt ein Neueinsteiger in dieses Feld reinzukommen? Ich meine, Sie haben es ja gesagt, mRNA, BioNTech und Moderna, die könnten relativ schnell anpassen. Passt da überhaupt noch jemand dazwischen?
Ist sicherlich schwierig, weil sie haben sich jetzt natürlich auch einen Ruf aufgebaut und wir haben das praktisch immer in der Medikamentenentwicklung, dass der Erste, der auf den Markt kommt, sich den größten Marktanteil sichert. Der Zweite erhält dann eben auch noch seinen größeren Anteil und dann geht es einfach darum, ist es irgendwie das Produkt, ist es besser, hat es weniger Nebenwirkungen, ist es einfacher zu verabreichen, also Stichwort zum Beispiel Pille gegen Spritze. Da aber die mRNA-Impfstoffe bisher so ein herausragend gutes Wirkprofil haben und auch die Nebenwirkungen überschaubar sind, sehe ich da jetzt wenig Möglichkeiten, die zu verdrängen und sich da wirklich große Marktanteile zu sichern. Das Einzige ist eben die Knappheit der Impfstoffe, wobei die interessanten Märkte wie USA, Japan und auch Europa sind weitgehend ja schon verteilt und abgedeckt.
Sie sagen die interessanten Märkte. Was ist denn mit den, ich sag mal, schließe mal raus, uninteressanten Märkten? Also Entwicklungs- und Schwellenländer, da sind ja teilweise nur Bruchteile der Bevölkerung geimpft.
Wir müssen das natürlich trennen. Ich meinte damit natürlich die wirtschaftlich interessanten Märkte. Ethisch betrachtet müssen wir die anderen natürlich ebenfalls impfen, aber die Unternehmen denken natürlich zumindest in Teilen eben auch wirtschaftlich und deswegen versucht man die Märkte natürlich zuerst zu bedienen, beziehungsweise man geht halt in die Märkte. Das ist aber allgemein so. Ein Medikament wird häufig in den USA zuerst zugelassen, weil es dort eben die größten Gewinne verspricht.
Aber jetzt im Sinne der globalen Gesundheit setzen sich ja ärmere Länder, aber auch die USA seit geraumer Zeit für die Aussetzung des Patentschutzes für Impfstoffe ein. Was meinen Sie, könnte diese Debatte wieder an Fahrt gewinnen angesichts der niedrigen Impfquoten in Entwicklungs- und Schwellenländern?
Die könnte an Fahrt gewinnen. Allerdings nimmt man dann den Unternehmen natürlich auch das, was ich anfangs gesagt habe, die Möglichkeit, ihre weiteren Forschungen zu finanzieren.
Aber wäre das wirklich ein finanzielles Problem für die Impfstoffhersteller? Die haben ja bisher sehr gut verdient und auch bereits für die Zukunft schon sehr lukrative Bestellungen. Beispielsweise haben die EU und die USA schon für 22 bestellt.
Für die Großen, also für BioNTech und die jetzt auf dem Markt sind, wär's wahrscheinlich verkraftbar. Für die Kleineren, die jetzt noch kommen, denken wir an CureVac. Da wäre es natürlich dann nicht möglich, dass die ähnlich sich finanzieren könnten. Die können sich dann wahrscheinlich gar nicht finanzieren.
Timo Kirschner war das, Analyst bei der Landesbank Baden-Württemberg, Pharma-Experte. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Tesla ist immer wieder für Überraschungen gut. Jahrelang fuhr der E-Autobauer Verluste ein und trotzdem hat sich der Aktienkurs seitdem vervielfacht. Die Menschen glauben an die Idee und den Erfolg des Vorhabens. Anscheinend auch zu Recht. So konnte Tesla-Gründer Elon Musk im ersten Quartal des Jahres bereits auf schwarze Zahlen blicken. Nun legte der Autobauer die Zahlen von April bis Juni vor und die haben alle Erwartungen übertroffen. Samir Ibrahim.
So viele Autos verkauft wie nie zuvor, dazu ein Milliardengewinn im ersten Quartal. In der Bilanzvorlage des E-Auto-Herstellers klingt alles so, als habe der Konzern seine Kritiker nicht nur überrascht, sondern auch widerlegt. Lange hatte Tesla mit seinen E-Autos gar kein Geld verdient, im Gegenteil. Der Absatz mäßig, die Produktion voller Tücken. Die Investitionen und die Forschung verschlangen Riesensummen. Tesla machte jahrelang Verluste. Nun der Boom bei E-Autos. Für den Primus der Branche ist das die große Chance. Allerdings, auch Tesla leidet unter einem Phänomen, das die gesamte Branche betrifft, den Versorgungs- und Lieferschwierigkeiten. Deshalb wurde an die Erfolgsmeldung auch gleich eine Warnung gehängt, die Anleger aufhorchen ließ. Die Versorgung mit Bauteilen werde im restlichen Jahr das Wachstum bei den Auslieferungen stark beeinflussen, heißt es dort. Dementsprechend zurückhaltend anfangs die Reaktion am Aktienmarkt. Nachbörslich konnte die Aktie in den USA nur gut 1% zulegen. Im Frankfurter Handel legt sie inzwischen immerhin mehr als 1,5% zu. Tesla hat allerdings noch ein anderes Problem und das ist ausgerechnet der Grund des Erfolgs. Der Boom der E-Autos interessiert natürlich auch die Konkurrenz. Und hier sind ausgerechnet die sonst für ihre Schwerfälligkeit verspotteten Deutschen dem US-Konzern dicht auf den Fersen. Daimler, BMW und VW haben ihre Ausrichtung geändert und investieren Milliarden. Tesla versucht mit Produktionen in Europa dagegen zu halten. Der Standort in Grünheide macht große Fortschritte. Hier will der US-Konzern Fuß fassen. Allerdings hat die Sache einen Haken. In Grünheide, südlich von Berlin, wird zu einem Teil mit vorläufigen Genehmigungen gebaut. Alles ging anfangs sehr schnell. Inzwischen kämpfen die Amerikaner aber mit einem Problem, das sie in dieser Dimension wohl nicht auf der Agenda hatten, der deutschen Bürokratie.
Samir Ibrahim, zu einem ganz anderen Thema. Stellen Sie sich vor, Sie gehen auf die Toilette und jeder Stuhlgang bringt Geld, wenn das nicht mal ein gutes Angebot ist. Ein südkoreanischer Umweltingenieur hat eine Toilette erfunden, die aus unseren Exkrementen wertvolle Rohstoffe holt. Und als kleinen Anreiz wird der Stuhlgang eben bezahlt. Katrin Erdmann.
Und wieder mal Exkremente runtergespült. Ein Geräusch, das der südkoreanische Umweltingenieur Cho Jae-won an seiner Universität ganz besonders gern hört.
안녕하세요.
Mit dicker schwarzer Hornbrille und lilafarbenem Hemd stellt sich der Ingenieur vor und erzählt, die Biwi-Toilette macht aus Exkrementen wertvolle Rohstoffe und schützt die Umwelt.
환경을 지키는 역할을 하고 있습니다.
Seine Bivi-Toilette, zusammengesetzt aus den Wörtern Bi wie Biene und Vision wie Vision, wandelt Kot in Biogas und Dünger um. Der Professor vom Nationalen Institut für Wissenschaft und Technik in Ulsan geht ins Untergeschoss. Dort kommt der Kot aus der Toilette getrennt in fest und flüssig an. Durch eine zusätzliche Vakuumpumpe ist der Wasserverbrauch gering. In einem der Tanks wabert eine braune Masse. Der Kot wird hier zu einem Behälter mit Mikroorganismen weitergeleitet. Dort wird er zersetzt. In diesem Tank wird dann Methangas produziert und aus dem Rest Dünger. Ein Teil des Biogases wird gelagert und zum Kochen und Waschen benutzt. Der Rest wird zum Aufladen einer Brennstoffzelle verwendet. Pro Tag erleichtert sich der Mensch um schätzungsweise 500 Gramm. Daraus können nach Angaben von Umweltingenieur Cho 50 Liter Biogas und 0,5 Kilowatt Strom für ein Auto erzeugt werden. Und die Dünger kann man im Garten nutzen. Einziger Haken, es gibt an der koreanischen Uni bisher nur 3 solcher nachhaltigen Toiletten. Damit Cho trotzdem an seinen Stoff kommt, hat er sich ein Belohnungssystem ausgedacht. Mit der virtuellen Währung Gul, was so viel wie Honig bedeutet. Wer auf der Bivi-Toilette groß macht, bekommt dafür 10 Gul am Tag. Student Cha Jun-ho hat gerade den Code dafür in der Toilette gescannt. Nachdem ich meinen Code runtergespült habe, habe ich hier die Punkte bekommen. Wenn ich zu Hause auf Toilette gehe, bringt das gar nichts, außer Abfall. Es ist toll, dass ich durchs Kacken ein bisschen Geld bekomme und noch was für die Umwelt tue. Am liebsten will Cha deshalb jetzt nur noch in der Uni auf die Toilette gehen, sagt er begeistert zu einem Reuters-Reporter. Mit der virtuellen Währung können sich die Studierenden auf dem Campus einen Kaffee, Obst oder auch eine Suppe kaufen. Auch Studentin Ho Hu-jin ist angetan von dem umweltfreundlichen Projekt. Für mich war Kot einfach immer nur etwas Schmutziges. Aber jetzt ist es zu etwas von großem Wert für mich geworden. Ich rede sogar beim Essen darüber. Es gibt viele interessante Geschichten über die Kot-Honig-Währung zu erzählen.
Katrin Erdmann berichtete. Damit sind wir am Ende des Wirtschaftspodcasts von heute. Die Technik hatte Jürgen Kuhn. Ich bin Nicolas Martin. Morgen können Sie uns wieder hören. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.
Das war ein Podcast der DW.